Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin. Mit mir, bei mir, wenn auch nicht im selben Raum, der liebe Martin Mücke. Hallo Martin.
Hallo lieber Daniel, guten Morgen.
Martin, wie der ein oder andere von euch da draußen weiß, sind wir ja beide Väter von Jungs. Heute wollen wir mal über ein für mich sehr beunruhigendes Thema sprechen, nämlich über Mutproben, die natürlich auch immer medizinische Notfälle nach sich ziehen können. Hast du früher Mutproben gemacht, Martin?
Nein, also da muss ich mich ausnehmen.
Okay, also warst eher so ein etwas zurückhaltender und nicht ganz so wagemutiger Mensch, was ja durchaus smart ist. Das säßen wir vielleicht nicht hier, weil du irgendwann in irgendeinem hohen Gebäude gestürzt wärst.
Genau, als Mutprobe runtergesprungen.
Ja, ich muss da immer an die Vorstadtkrokodile denken. Da ging es ja immer so um so eine Geschichte, wo die immer auf so einem Dach von einer Fabrik, glaube ich, rumgeturnt sind. Egal. Die Mutproben sind natürlich immer bizarrer geworden, zumindest aus meiner Sicht in den letzten Jahren. Jetzt im Mai, Mitte Mai, ist ein Teenager in den USA gestorben, in Massachusetts. Der hat sich an der sogenannten One-Chip-Challenge beteiligt. Mhm. Ein Chip, der so scharf ist, mit einer so unfassbar scharfen Chili-Tinktur offensichtlich behandelt worden ist, dass dieser Junge, der allerdings, muss man der Ehrlichkeit halber auch dazu sagen, eine Vorerkrankung hatte, diesen Tortilla-Chip gegessen hat und einen Herzstillstand erlitten hat und daran gestorben ist tatsächlich. Auch hier in Deutschland gab es mehrere Kinder und Jugendliche, die diese Hot-Chip-Challenge nicht ohne gesundheitliche Blessuren überstanden haben. Aber es gibt noch mehr von diesen Challenges, Herausforderungen. Ich finde den Begriff ehrlich gesagt auch ein bisschen schwierig und sehr euphemistisch für den Bullshit, der da gemacht wird. Eine 13-Jährige wurde hier im Rheinland abends von ihrer Familie in ihrem Zimmer gefunden, nachdem sie sich eigentlich schon zum Schlafengehen verabschiedet hatte. Die hat nicht mehr geatmet und auch hier konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen. Die hatte an einer sogenannten Blackout-Challenge teilgenommen, bei der man sich stranguliert, also sich mutwillig die Atemzufuhr abschnürt. Man kann diese Liste fortsetzen. Ein Viertklässler an einer Grundschule in Sachsen, der den Pilotentest gemacht hat. Da geht es auch wieder um Sauerstoffmangel. Man hält die Luft an und ein anderer drückt dabei auf den Brustkorb. Dabei verliert man das Bewusstsein. Der Junge ist auf den Kopf gestürzt. Der hat in dem Fall Glück gehabt und nur eine Prellung davongetragen. Aber von Nagellackentferner, den man auf der Haut anzündet, fahrende Züge, auf die man klettert. Wir denken an das S-Bahn-Surfen, was ja schon vor Jahrzehnten ein Trend mal war. Kurzschlüsse an Steckdosen mutwillig erzeugen, wasserlösliche Waschmittelpäckchen schlucken. Also die Liste des Schwachsinns ist ja lang. Du merkst an der Art, wie ich das jetzt gerade schildere, dass mich das wirklich sehr aufregt, das Thema. Ich will heute mal mit dir als Arzt darüber sprechen und sowohl über die Ursachen reden, als auch über die medizinischen Konsequenzen. Fest steht, dass diese dramatischen Vorfälle, die ja häufig auch einen tragischen Ausgang haben, natürlich auch von Social-Media-Kanälen befeuert werden, wo sich Teenager austauschen und sich gegenseitig dann auch herausfordern und anfeuern. Also die Experten vom Innenministerium hier in Nordrhein-Westfalen, aber auch die Polizei und die Rettungsdienste und auch ihr, die Ärztinnen und Ärzte, warnt sehr vor derartigen Mutproben oder Challenges, wie es neudeutsch heißt. Schauen wir uns mal die sogenannte One-Chip-Challenge an, weil die finde ich besonders absurd. Martin, ich esse einen scharfen Chip, also einen Tortilla-Chip aus Mais oder einen Kartoffelchip und kann davon sterben. Was passiert denn da im Körper? Ist das eine Vergiftung oder was ist das genau?
Capsaicin, ne, das ist ja ein Stoff aus der Chilischote und Capsaicin erregt die Nervenzellen, die ja vor allen Dingen für die Wärme und die Schmerzreize verantwortlich sind. Und wenn unsere Haut oder die Augen mit dem Capsaicin in Kontakt kommen, so kann das dann auch zu Hautirritationen und Augenreizungen kommen.
Deswegen gibt es ja auch dieses sogenannte Pfefferspray, ne, was ja auch eingesetzt wird von der Polizei oder zur Selbstverteidigung.
Genau. Und Folgen, wahrscheinlich auch hier bei dieser One-Chip-Challenge, Schleimhautreizung, Übelkeit, Erbrechen, Bluthochdruck Und vor allen Dingen Kinder reagieren natürlich sehr empfindlich auf scharfe Chili-Produkte. Mhm. Und du hast es vorhin schon gesagt, der verstorbene Junge aus den USA hatte auch noch einen unentdeckten Herzfehler. Mhm. Das hat ja die Autopsie im Nachhinein dann ergeben. Ich habe mir den Artikel auch nochmal durchgelesen. Mhm. Und das war natürlich halt in der Kombination mit diesen super scharfen Chili-Chips das Problem gewesen.
Jetzt hat dieser amerikanische Hersteller, dessen Namen ich jetzt bewusst nicht nenne, eine Chilischote verwendet, sogenannte Carolina Reaper. Mhm. Carolina wie der Bundesstaat, Reaper, wie übersetzt man das am besten? Grim Reaper ist eigentlich der Sensenmann, ne? Also da wird schon darauf hingewiesen, dass es keine gute Idee ist, diese Chilischote oder Produkte aus ihr zu sich zu nehmen. Die haben diesen namensgebenden Chip bereits im Jahr 2015 entwickelt und vermarkten ihn als schärfsten Chip der Welt und riefen selber ab Oktober 2016 zu dieser Internet-Challenge auf. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Die Chips, also auch ein gigantisches Geschäft mit der Gesundheit von Teenagern, muss man dazu sagen, und Kindern wurden einzeln in einer Einzelverpackung verkauft, auch sehr umweltfreundlich im Übrigen, die in ihrer Form an einen Sarg erinnert.
Ach du Schande.
Jetzt sag doch nochmal was zum Capsaicin, du hast es gerade schon angesprochen. Mhm. Geh doch nochmal ein bisschen tiefer rein ins Thema. Ja. Was genau passiert bei Säugetieren wie uns?
Capsaicin aktiviert einen Rezeptor namens TRPV1.
Ah, jetzt wird's interessant.
Ja, Transient Receptor Potential Vanilloid 1 oder 1, der in der Haut und auf den Schleimhäuten als sogenannter Schmerzrezeptor agiert. Und der regt Nervenzellen an, die ja quasi schädliche Einwirkungen wahrnehmen, wie beispielsweise Hitze oder Säure. Und das erzeugt dann das typische Brennen. Mhm. Ne? Und du hast es gerade ja schon gesagt, hier diese Chili-Sorte Carolina Reaper mit rund 2 Millionen Scoville.
Das ist diese Skala, ne?
Das ist eine Einheit, die halt zur Messung der Schärfe von Chilischoten und anderen scharfen Lebensmitteln auch verwendet wird.
Genau, da geht es, glaube ich, darum, mit welcher Konzentration von Wasser, wie viel Liter Wasser diese Chili verdünnt werden muss. Das ist sozusagen diese Grundlage, auf der man dann herausfindet, wie viel Scoville ein solches Lebensmittel hat.
Genau, wurde 1912 entwickelt von dem Pharmakologen Wilbur Scoville. Mhm. Und seitdem messen wir alles in Scoville. Also zum Beispiel Paprika, ne, so eine Stärke zwischen 0 und 100 Scoville. Jalapenos bis zu 8000 Scoville. Mhm. Und hier Caroline Reaper, das ist so das schärfste.
Wie viel Scoville?
2 Millionen Scoville.
Also kann man eigentlich schon nicht mehr von einem
Körperverletzung,
Genussmittel oder Lebensmittel, sondern eigentlich eher von einem biologischen
Kampfstoff
sprechen. Ne?
Ja.
Ich habe auch mal eine Dokumentation gesehen, die wird tatsächlich auch mit Handschuhen und Mundschutz geerntet, weil das so safe ist.
Ja, und dann überleg dir das mal, dann wird das auf solche Chips drauf gegeben und dann essen das Jugendliche, ja? Also unglaublich. Also ich verstehe sowas nicht.
Jetzt sind ja Challenges grundsätzlich gar nicht immer nur schlecht. Mhm. Also ich erinnere daran, die Ice Bucket Challenge 2014, da ging es ja darum, dass man sich mit Eiswasser übergossen hat, um Spendengelder für die Bekämpfung der Nervenkrankheit ALS zu akquirieren. Also man kann das ja auch vernünftig einsetzen. Jetzt hast du natürlich bei diesem entwicklungsbedingten gesteigerten Risikoverhalten junger Menschen wesentlich geringere Hemmschwellen und damit natürlich auch ist die Bereitschaft, dumme Dinge zu tun, gefährliche Dinge zu tun, selbstschädigende Dinge im schlimmsten Fall, natürlich wesentlich höher. Ne?
Ja.
Das heißt, da muss man halt, glaube ich, auch nochmal ganz doll drauf achten, wenn man selber Kinder hat, dass man auch mal sich anschaut, was gucken die sich eigentlich an, ne, im Internet. Also dieser auffordernde Charakter der Videos, die sich ja direkt an die User richten, der kann halt in so einem, wenn es um solche Inhalte geht wie esst eine unfassbar scharfe Chili, wirklich lebensbedrohlich sein oder schnürt euch die Luft ab, noch schlimmer. Weil auch diese Suche und diese auch Sucht nach Anerkennung ist natürlich im Teenageralter, in der Pubertät besonders groß. Das steigert das Selbstwertgefühl, man gefällt anderen und man möchte Teil dieser Gruppe sein. Oder wie siehst du das?
Ja, also das ist diese Gruppenzugehörigkeit, du hast es ja ganz richtig gesagt. Nur wir haben hier halt ein Problem. Die Mutproben auf Social Media sind ja auch schwer kontrollierbar. Ne? Mhm. Früher sind halt die Mutproben mit realen Menschen gemacht worden. Ne?
In der Gruppe, ne? Die mal Freunde, genau.
Ja, und die Gruppe konnte dann halt auch helfen, wenn was schiefgegangen ist. Mhm. Und heute sind die Challenges oft mal allein im Stillen, im Jugendzimmer finden die statt. Mhm. Und da kann halt keiner mehr eingreifen, wenn irgendwas ist. Mhm. Also gut, Mutproben hin oder her, ne? Also ist beides jetzt nicht zu unterstützen, aber das sind nochmal ganz andere Voraussetzungen, die da jetzt stattfinden.
Ja, aber das stimmt natürlich, klar. Das Phänomen Mutproben grundsätzlich führt mich zu meiner zweiten Frage. Ne? Was bringt also eine Mutprobe? Welchen Gewinn psychologischer Art hat ein Jugendlicher?
Also ich würde mal sagen, das Hauptmerkmal einer Mutprobe ist ja das Überwinden von subjektiv erlebten unangenehmen Gefühlen wie der Angst, der Unsicherheit, Ekel oder Scham. Und die Überwindung von Angst stellt ja auch ein substanzielles, prototypisches Merkmal der Mutprobe dar, muss man sagen. Ne? Mhm. Und in der Pubertät hat die Peer Group des Kindes vor allen Dingen sehr, sehr viel Einfluss auf ja, die einzelnen Personen, also mehr sogar als die Eltern selber, ne?
Ja, vor allen Dingen mehr. Also Eltern sind ja in der Pubertät meistens eh nur Trottel.
Ja, genau. Genau, da ist man nur noch lästig in der Zeit. Mhm. Also da freue ich mich auch schon auf die Zeit.
Ja, ich auch, sehr.
Gerade bei den pubertierenden Jugendlichen geht es ja vor allen Dingen auch darum, das schwankende Selbstwertgefühl zu erhöhen und einfach dazuzugehören, ne? Mhm. Ich möchte also Teil der Community sein und wenn da eine Mutprobe dazugehört, dann mache ich sie halt mit. Ne?
Ja, Hashtag Likes.
Genau, du hast ja gesagt, schon, das ist ja diese Sehnsüchte nach Aufmerksamkeit, Belohnung, Lob.
Ja.
Ne, das ist ja, glaube ich, dieses Thema.
Martin, ich springe gerade noch mal ganz kurz zurück, weil mir noch was Wichtiges eingefallen ist, was ich irgendwie sehr paradox finde, aber trotzdem auch interessant. Wir haben ja jetzt länger über das Capsaicin gesprochen, ne? In dieser One-Chip-Challenge. Ich wollte nicht unerwähnt lassen, dass es ja tatsächlich auch gegen Schmerzen helfen kann. Ne?
Genau, das wird ja auch in der Schmerztherapie eingesetzt. Mhm. Erinnere dich auch an diese Wärmepflaster, die es so gibt. Ne? Die sind ja auch mit Capsaicin beschichtet sozusagen und können halt auch zu einer Schmerzreduktion führen oder auch zu einer Entspannung der Muskulatur. Also es wird da halt in der Schmerzmedizin sehr, sehr
eingesetzt,
gut eingesetzt.
Schauen wir uns doch nochmal diese Sachen, die auch schon erwähnten, Herausforderungen oder Mutproben an. Dieser Pilotentest, über den wir schon sprachen, oder diese Blackout-Challenge. Für mich ist das schwer nachvollziehbar. Was passiert dabei im Körper? Das kann ich mir vielleicht noch vorstellen. Aber man unterstellt ja dem Menschen, also dem gesunden Menschen, einen Überlebenstrieb. Also wie kann ein Mensch sich selbst strangulieren, Martin? Mhm. Sind das tatsächlich noch Mutproben oder geht es da auch vielleicht darum, irgendwie high zu werden durch diesen Sauerstoffmangel? Was glaubst du?
Das ist ein schwieriges Thema. Also wenn jemand versucht, sich selbst zu strangulieren, wird der Sauerstoffmangel schnell zu seiner Bewusstlosigkeit führen. Und in diesem Moment werden die Muskeln, also die zur Strangulation verwendet werden, entspannt, was den Druck auf den Hals verringert und dem Körper ermöglicht, wieder zu atmen. Ne? Mhm. Also das ist halt, wenn du jetzt versuchen würdest, dich selber zu erwürgen beispielsweise, ja, oder selbst zu strangulieren. Mhm. Also das bedeutet, also mit den eigenen Händen ist das äußerst unwahrscheinlich, dass jemand durch Selbststrangulation stirbt, da der Körpermechanismus diesen Versuch im Regelfall dann einfach vereitelt. Ne? Mhm. Genau, aber das ist ja dann häufig hier mit irgendwelchen Hilfsmitteln, die dann eingesetzt werden. Mhm. Und dann wird es halt gefährlich, weil der Körper dann auch nicht mehr selbst gegenwirken kann. Also ich weiß nicht, ob das so deine Frage beantwortet.
Naja, schon. Da geht es aber dann ja auch um solche außergewöhnlichen Empfindungen, die man da hervorrufen will, ne? Und diesen Kick wahrscheinlich dann auch.
Ja, das ist das ja, ne? Also wenn man sich diesen Pilotentest und diese Blackout-Challenges anguckt, was passiert da bei uns im Körper? Da geht es ja erstmal um das Blockieren der Atmung und damit einen einhergehenden Sauerstoffmangel im Gehirn. Mhm. Und der führt dann ja zum Schwindelgefühl. Das kann dann bis zur Ohnmacht dann auch führen. Mhm. Und bei Kindern und Jugendlichen können das halt außergewöhnliche Empfindungen auslösen. Also man spricht da wie von Rauschzuständen, visuelle, auditive Halluzinationen werden berichtet und Visionen. Mhm. Und der Überlebenstrieb wird durch die herbeigeführte Ohnmacht dann quasi ausgehebelt. Mhm. Aber das ist halt so risikoreich, das muss man einfach an dieser Stelle auch nochmal sagen. Lass das macht keinen Sinn. Das ist so gefährlich und es sterben immer wieder Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene an solchen blödsinnigen Challenges.
Ja, sag mal, Mutproben bei Heranwachsenden, ne? Früher nannte man die auch Halbstarke, was ganz ein lustiger Begriff ist. Also ist das eigentlich ein normales Verhalten oder sind diese Challenges am Ende gar keine Mutproben? Ich denke da gerade so an diese Unterscheidung zwischen Mutproben und den sogenannten Initiationsriten. Hast du dazu eine Meinung?
Naja, Übergangsriten, soweit ich das weiß, sind ja mit so einer Abtrennung von der mütterlichen Gesellschaft verbunden. Also der zum Mann werdende...
Deshalb auch die Jungs dann eher, ne?
Ja, ja. Mhm. Der zum Mann werdende Jugendliche erhält quasi eine Prüfung, wird in Glaubensgeheimnisse eingeweiht und muss körperliche Schmerzen ertragen, ne? Und ja, und durch diese Wunden oder späteren Narben, die dann durch solche Riten entstehen, wird dann quasi der Welt gesagt, hier, ich bin jetzt Teil
der Erwachsenenwelt, ne?
Dieser Gemeinschaft, ne? Oder der Erwachsenenwelt.
Wie so ein Aufnahmeritual, ne?
Ja. Da gibt's ja verschiedene Beispiele, ne? Also, da gibt's doch diese brasilianische, wie heißen die nochmal? Satere Mavi oder so.
Ah, ja, 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 habe ich auch gelesen. Das ist das Fest der Riesenameise, ne?
Ja, genau, das meine ich. Da kriegen ja dann die jungen Burschen quasi einen Handschuh aus geflochtenen Pflanzenfasern. Aha. Die müssen sie dann anziehen. Und da drin sind dann bis zu 200 Exemplare der tropischen Riesenameise.
Ja, das sind, muss man dazu sagen, ne? Tropische Riesenameise, tropisch und Riese macht den Unterschied zu unseren. Und ich sage dir, ich habe schon mal halb in einem hiesigen Ameisenhaufen gelegen als Kind und das hat mir schon gereicht.
Ja.
Diese Viecher sind einfach nochmal ein bisschen tougher.
Ja, das gibt heftige Schmerzen und der Schmerz dieser Ameisenprobe soll so unbeschreiblich sein. Und wer den dann übersteht, kann sich dann auch zur Gemeinschaft der Erwachsenen zählen und als aufgenommen ansehen.
Was fallen uns denn noch für typische Riten ein? Ich habe mal gesehen, dass es auch Kulturen gibt, in denen das Abfeilen und Scharffeilen von Zähnen
Hör auf, bitte.
Angesagt ist.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn ich da dran denke. Oder auch Thema der Tätowierung, ne, auch in verschiedenen Kulturen. Also tiefe Ritzungen mit Stein oder Bambusmessern, also dieses, wie heißt das, Scarifizieren.
Ja, hatten wir eine interessante Folge übrigens zum Thema Body Modification.
Ja.
Erinnere ich mich noch sehr gut dran, sehr skurril, gerne mal reinhören.
Oder Brandwunden zufügen oder das Thema der Beschneidung, ne, gehört ja auch irgendwie im weitesten Sinne dazu.
Aber ich glaube, der wesentliche Unterschied, wenn wir das nochmal zusammenfassen, ist ja, dass der Unterschied zwischen Mutprobe und Initiationsritus besteht darin, dass die erste, also die Mutprobe, selbstbestimmt ist.
Mhm.
Also somit halt kein gemeinschaftliches Pflichtprogramm. Ja, und Mutproben sind, glaube ich, entwicklungsgeschichtlich einfach prägend und kommen in jeder Generation vor und sind somit halt auch irgendwie kulturelle Dauerbrenner. Was mich bewegt und was ich mich frage, und das fragst du dich wahrscheinlich auch, was können wir tun als Väter, damit unsere Söhne in dem Fall bei so einem Scheiß nicht mitmachen?
Ich glaube, Gespräche sind einfach total wichtig. Also mit den Kindern sprechen, dass man halt über die Gespräche auch Betroffenheit und Einsicht aber auch auslöst.
Mhm.
Also nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch über die Gefühle zu sprechen.
Mhm.
Zum Beispiel durch Gespräche mit verunglückten Jugendlichen in der Schule oder durch Besuche von Unfall- oder Rehabilitationskliniken, dass die einfach sehen, was passieren kann durch solche Mutproben. Ne?
Mhm. Was meinst du? Vielleicht ist es ja auch eine gute Idee, präventiv, ja, einfach Abenteuer anzubieten.
Genau.
Klingt jetzt so doof, aber Risiken einzugehen, die irgendwie in einem Rahmen sich bewegen, der ja sicher ist, kontrollierbar ist, wo man sich aber trotzdem erproben kann.
Genau, die eigenen Grenzen kennengelernt werden, zum Beispiel Nachtwanderung, Übernachtung im Wald, Kletterwände, Extremsportgeräte, aber halt alles dann auch so, dass Risiko abgefedert werden kann.
Mhm.
Aber dass halt auch diese Grenzen ausgetestet werden können.
Ich glaube, ganz wichtig ist es einfach, im Gespräch zu bleiben und redet mit euren Kindern schon von klein auf. Gebt ihnen einfach das Gefühl, dass sie keine Angst haben müssen, auf euch zuzukommen. Auch wenn mal was schief geht, wenn sie mal irgendwie einen Fuck-up haben, Fehler machen, wenn sie irgendwas in den sozialen Medien sehen, was sie beunruhigt. Das zu besprechen ist, glaube ich, der Schlüssel. Ne?
Ja.
Also Handyverbot ist Quatsch.
Handyverbot ist Quatsch.
Mhm.
Und damit macht man es meistens noch schlimmer.
Mhm.
Aber man sollte halt auch entsprechend aufklären, was Medien bedeuten.
Und Regeln auch aufstellen, vielleicht Zeiten, ne?
Genau, das ist, glaube ich, wichtig.
Und vor allen Dingen auch dazu auffordern, ich sage jetzt bewusst nicht dazu erziehen, Jugendliche einfach ermutigen, diese Challenges zu hinterfragen.
Ja.
Und last but not least, die Kinder und Jugendlichen dazu ermutigen, unbedingt dazu ermutigen, solche gefährlichen Challenges zu melden und sie auf gar keinen Fall zu teilen, weil das ist am Ende genau das, was dazu führt, dass dann solche furchtbaren Dinge passieren, dieses Schneeballsystem. Einer sieht es, teilt es und dann machen immer mehr Leute mit.
Mhm.
So. Mit diesem erhobenen Zeigefinger, diesem gut gemeinten, gehen wir jetzt raus aus der Folge.
Ja, sehr nachdenklich.
Passt alle gut auf euch auf. Lasst die Finger von zu scharfen Chilis. Und ich freue mich auf unser nächstes Treffen.
Ich auch.
Tschüss, Martin.
Mach's gut, Daniel.
Tschüss.
Ciao.
Sie hörten Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR. In Zusammenarbeit mit Takeda.